ein herzliches Grüß Gott hier zu Mittag im 19. Stock des TechGates. Ja, freue mich Ihnen ein bisschen was über meinen Zugang zu meinem Leben mit einer Behinderung mitgeben zu können. Und möchte mal beginnen, wie es mir so in der Jugend gegangen ist. In Tirol aufgewachsen, in Innsbruck, und meine Erkrankung, eine juvenile Makuladegeneration, beginnt so mit im Alter von 7, 8 Jahren und geht dann relativ rapid, zumindest in meinem Fall war das so, mit der Verschlechterung des Sehvermögens vonstatten. Habe also noch ganz normal bin eingeschult worden in der Volksschule. In der zweiten Klasse ist dann evident geworden, dass ich sehr schlecht sehe. Eigentlich deswegen, weil ich war damals schon recht groß, bin in der letzten Klasse, in der letzten Reihe gesessen und habe irgendwann einmal geschwätzt und bei der Anfrage, was denn auf der Tafel so vor sich geht, konnte ich das nicht entziffern, wurde damals schwer getadelt und naja, irgendwie sind sie dann drauf gekommen, dass ich nicht, weil ich schwätze, nicht weiß, was draußen los ist, sondern weil ich es nicht sehe. Kam dann in die erste Reihe nach vor. Die Augenärzte damals in Innsbruck wussten auf der Uniklinik auch nicht genau, wie man mit dieser Erkrankung umgeht. Bin dann nach St. Gallen. Hat sich herausgestellt, dass eigentlich keine Heilung bis jetzt zumindest einmal möglich ist. Habe das als Kind nicht wahnsinnig tragisch genommen. Ich habe einfach zunehmend schlechter gesehen. Bis 12 konnte ich noch lesen. Habe dann nur mehr mit Lupe, so einer Kugellupe und wo so quasi Silbe für Silbe entziffern. War anfangs kein schlechter Schüler oder habe auch die erste Klasse Gymnasium noch mit Vorzug gemeistert und dann wurde ich aber zunehmend schlechter und habe dann auch von der 5. auf die 6. Klasse Gymnasium die Schule gewechselt. Ich bin vom Akademischen in ein musisch-pädagogisches Oberstufen-Realgymnasium gegangen. Und zwar deswegen, weil es mir nicht möglich war, Latein zu bewältigen. Und es war damals noch so, dass ein Lehrer mir gesagt hat, oder meinen Eltern vielmehr gesagt hat, wer im akademischen Gymnasium vom Blatt weg nicht übersetzen kann, der hat in dem Gymnasium halt nichts verloren. Und ich denke, allein schon dieser Ausspruch, dieser Zugang dieses Lehrers zeigt, wie viel sich in den letzten 40 Jahren für Behinderte oder auch für uns Behinderte geändert hat. Habe dann meine Schule nochmal abgeschlossen, die Matura gemacht. Habe dann sehr viel Sport betrieben. Ich war im Eisschnelllauf-Nationalteam. Manche kennen vielleicht meinen Bruder, den Michael, der ein sehr, sehr erfolgreicher Weltklasse-Athlet für viele Jahre war, Weltmeister, Olympiamedaillengewinner. Ich bin 1981 dann aus dem Nationalteam raus. Also nach 4 Jahren ungefähr im Nationalteam, habe dann mich dem Studium gewidmet, mehr oder weniger zumindest, habe dieses selber finanziert. Ich hatte ein Arrangement mit einem Vater. Mein Vater hat damals gesagt, ich zahle dir 5 Jahre Studium. Nachdem ich 4 Jahre im Nationalteam war und nichts studiert habe, habe ich dann gesagt, bevor er mich rausschmeißt, gehe ich lieber meinen eigenen Weg und finanziere auch mein Studium selber. Ist mir dann Gott sei Dank gelungen und habe dann auch nach einer Sonderausbildung noch für diplomierte Exportkaufleute dann das Magisterium in Betriebswirtschaft gemacht und habe dabei eigentlich dann auch gelernt, was so die wesentlichen Erfolgsfaktoren für jemanden mit einer sehr starken Einschränkung oder Seheinschränkung sind. Ich habe heute ein Sehvermögen unter 3%, also ein Restsehvermögen, das relativ gering ist, mir aber doch aufgrund der Wahrnehmungsmöglichkeiten über Kontraste noch eine ganz gute Mobilität eigentlich gewährleistet. Ich habe damals erfahren, dass es wichtig ist, sich auf die eigenen Schwächen oder auch auf die Behinderung einzulassen. Als ich so mit 19, 20, zwar schon sehr schlecht sehend, meinen Sport gemacht habe, mein Schnelllaufteam war, hätte ich mich nie als Behinderter bezeichnet. Ich habe damals auch nicht darüber gesprochen, dass ich schlecht sehe. Ich habe versucht, alles das zu tun, was alle anderen gemacht haben. Ich konnte nicht Auto fahren. Ich habe dann ab und an einmal das Auto meiner Mutter geklaut und bin mit dem herumgefahren, mehr schlecht als recht. Habe auch immer wieder einmal irgendwann einen Blechschaden verursacht, was dann gar nicht einfach war, das irgendwie zu verduschen, weil woher kommt so ein Ding? Bin mit dem Motorrad gefahren, war ziemlich ein Freak, weil ich natürlich die Kurven sehr spät gesehen habe und mich dann halt extrem hineinlegen musste, um überhaupt noch rumzukommen. Habe also einen riesen Schutzengel gehabt, bin auch Radlrennen gefahren, war mal Vizebergmeister in Tirol, beim Bergfahren, also berghinauf ging ja, da war ja kein Problem, aber runter war es ein bisschen kritischer dann. Also ich habe mir es nicht eingestanden und habe erst langsam gelernt, Anfang 20, mich zu konfrontieren mit der Behinderung und habe eigentlich gelernt, dass die Barriere, die sich für mich als eine sehr große dargestellt hat, primär eine Barriere für mich im Kopf war. Weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass es völlig egal ist in der Wertschätzung der Mitmenschen, ob ich jetzt behindert bin, ob ich sehbehindert bin oder nicht. Ich habe mir gedacht, wenn jemand weiß, dass ich nichts sehe, dann mögen sie mich vielleicht nicht. Habe also von daher auch versucht, das alles zu vertuschen. Wenn ich mit einer Freundin ins Kino gegangen bin, habe ich mich in die letzte Reihe gesetzt, habe draußen an sich nur mehr so farbige Schlieren gesehen und halt den Ton mitbekommen und habe mir dann eingeredet, ich gehe eh nicht wegen des Kinos, sondern eben eher wegen des Mädels neben mir ins Kino. Wenn wir zu Hause waren und Fernsehen geschaut haben, dann bin ich normalerweise so 30 Zentimeter vor dem Fernseher gesessen. Kaum ist ein Besuch gekommen, habe ich mich 4 Meter weggesetzt, um einfach nicht zu zeigen, dass ich schlecht sehe. Und durch Bekannte, durch Freundinnen von mir, die ein bisschen älter waren als ich, hab ich dann irgendwann einmal gelernt, dass es überhaupt kein Thema ist, dass man in einem Lokal sich die Speisekarten vorlesen lässt. Wenn ich in ein Lokal gegangen bin, habe ich dort ein Schnitzel bestellt und habe zuerst so die Speisekarten aufgeschlagen, habe hineingeschaut und habe dann gesagt, naja, Schnitzel. Da sagt er, wir haben kein Schnitzel. Dann habe ich gesagt, aha, ja, dann was empfehlen Sie mir denn? Sag, ja, essen Sie das. Ich sage, okay, dann nehme ich das. Was auch okay war, da bin ich zumindest sozusagen, habe ich entweder das gegessen, was weg musste in dem Lokal oder ich habe einen guten Vorschlag bekommen vom Küchenchef. Es hat also lang gedauert, ich sage einmal über gut 22 Jahre, bis ich mit mir selber immer klarer wurde. Und das hat maßgeblich damit zu tun gehabt, dass ich mir selber eingestanden habe, ich habe hier eine zumindest Einschränkung, dass ich davon spreche, dass ich eine Behinderung habe, das tue ich heute. Das tue ich vielleicht jetzt 10 Jahre maximal. Diese Entwicklung zu gehen, ist für einen jungen Menschen nicht einfach, obwohl er sehr spielerisch sich diesem Thema nähern kann. Ich denke, es ist umso schwerer, wenn einen ein Ereignis irgendwann in seinem Leben trifft und man viele Jahre gewöhnt war, alle Dinge allein machen zu können. Und dann plötzlich merkt, dass es nur dann erfolgreich weitergehen kann, wenn man sich darauf einlässt, dass man mit anderen Dinge macht. Und das war, denke ich, einer der wichtigsten Erkenntnisse für mich. Ein guter Bergsteiger ist der, der eine Seilschaft gut rauf und gut runter bringt. Die erfolgreiche Seilschaft im Berg ist die, die genau das Tempo so anpasst, dass der Schwächste im Glied mitgehen kann. Und dann kommt man auch auf den Berg rauf und auch wieder entsprechend runter. Und für mich war es so, dass ich im Rahmen des Studiums in einer Lerngemeinschaft mitgetan habe, Freunde haben vorgelesen, meine Mutter auch sehr stark, aber jetzt in diesem Team, Freunde haben vorgelesen, ich habe dann wiederholt, was in diesen Absätzen oder der Seiten drinnen war, habe das kurz zusammengefasst, hat mein Hirn sicherlich geschult, konnte mir Gott sei Dank sehr, sehr viel merken, damit bringe ich heute auch noch meinen Finanzchef immer wieder oder meine leitenden Mitarbeiter in Bedrängnis, wenn ich halt sage, passen Sie auf, Sie haben mir gesagt vor 3 Monaten, dass die und die Zahl rauskommt und was ist jetzt und wie, oder meine Controller sagen, sie haben mir gesagt, was ich, das sind andere Prozentsätze. Naja, da haben wir uns dann, was ich, noch vertan, aber mein Büro findet in meinem Kopf statt. Das hat mir geholfen, also das hohe Denkvermögen, aber insbesondere auch die Erkenntnis, dass ich es alleine nicht schaffen könnte, dass ich eben jemanden brauche, der mir das, was da steht, kurzfasslich näher bringt. Und so gestaltet sich auch mein heutiger Arbeitsablauf, dass eben meine Sekretärin mir vorliest, was auf meinen E-Mails und sonst wo draufsteht. Auf der Post steht es kurz, sagt, das und das ist drinnen. Und ich dann sage, okay, beantworten Sie bitte wie folgt. Also mein Arbeitstag startet bei mir, wenn ich ins Taxi einsteige oder mir mein Chauffeur abholt. Das Telefon geht, ist das Erste, was ich tue in der Früh. Und dann, bis ich in meinem Büro bin, habe ich schon einmal eine halbe Stunde, in der ich Post abarbeiten kann, Telefonate abarbeiten kann. Aber diese Erkenntnisse sind irgendwann einmal Ende meines Studiums dann gereift. Ich habe dann mein Studium abgeschlossen, war auch relativ viel im Ausland. Ich habe also 5 Auslandspraktika gemacht, was damals noch Ende der 70er, Anfang der 80er was Besonderes war. Ist mir gar nicht so besonders vorkommen, aber ich habe einfach gelernt, sehr selbstständig zu agieren. Ich war in den USA, war in Deutschland, das war alles, ging ja alles. Ich habe zwar nicht gesehen, wohin ich muss, aber ich habe halt gefragt, wohin ich muss. Und üblicherweise haben mir die Leute das Richtige gesagt. Und ich denke, diese Erfahrungen haben mich gestärkt, dass es sinnvoller ist, mich auch zu erklären. Heute sage ich, wenn ich jemanden kennenlerne, und übrigens, ich sehe schlecht, also wenn ich Sie wieder treffe, bitte müssen Sie mich ansprechen, sonst gehen an Ihnen vorbei. Weil ich noch weiß, dass ich vor 18 Jahren etwa nach Wien gekommen bin und auch damals noch nicht so drüber stand mit 30 Jahren. Also leider habe ich dann gehört, so ein arroganter Hund, der kann nicht einmal grüßen. Weil man mir es so nicht ansieht. Jetzt, ich latsche durch die Gegend, der sagt Hallo, geht 2 Meter von mir vorbei oder sitzt am Nebentisch in einem Lokal und grüßt so freundlich rüber und ich ignoriere ihn. Naja, deswegen ist es gut, dass man sagt, ich sehe es nicht, vor allem dann, wenn die Behinderung nicht augenscheinlich ist. Aber das zu tun, war eine Überwindung und war die Überwindung der eigenen Barriere im Kopf. Das Erkennen, dass die Menschen einen Wert schätzen, wurscht, ob man jetzt gut oder weniger gut sieht. Man ist ein Arschloch oder man ist keins. Aber es hat nichts damit zu tun, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Ich glaube, die Verteilung ist wahrscheinlich eine ziemlich gleiche. Bei Leuten mit einer Diskriminierung, einem besonderen Bedürfnis oder nicht. Aber diese Erkenntnisse, die brauchen offensichtlich Zeit, zumindest bei mir haben sie diese Zeit gebraucht. Und ich habe dann gelernt, dass ich, auch wenn ich mich öffne und darüber spreche, auch über meine Bedürfnisse spreche, das eigentlich eine Stärke ist. Und wenn ich heute Skifahren gehe, und das tue ich als Arzt, ich bin dann einige Jahre im Behinderten-Skiteam gefahren, also bin bei den Paralympics gewesen, bin ein bisschen ein Adrenalin-Freak, also ich brauche das manchmal, wenn ich mir irgendwo runterhaue und das mit, was weiß ich, mit 100 km/h irgendwo bei einem Super-G runtergeht und ich fahre meinem Vorfahrer nach, wohl wissend, dass das ein gewisses Risiko ist, weil wenn ich auf sein Kommando hopp, ein bisschen zu schnell und zu stark auf die Kante gehe, ich ins Tor hineinkrache und das ist bei einem Steilhang nicht irrsinnig ersprießlich, wenn es einem mit 90 km/h da runterhaut. Fahre jetzt, muss ich auch dazu sagen, habe meiner Frau das versprochen, seit 2006 auch keine Speedrennen mehr. Hat also lang genug gedauert, bis ich das auch mir selber sozusagen jetzt zugestanden habe, nicht mehr alles machen zu müssen. Also dieses Austesten, was geht, was bringe ich zusammen, das ist mir geblieben sicherlich. Und das war wohl auch ein Punkt, Besonderes erreichen zu wollen, der mich im Beruflichen dann weitergebracht hat. Also diesen irrsinnigen Willen, Dinge erreichen zu können, diesen unheimlichen Ehrgeiz, große Disziplin, große Hartnäckigkeit, Dinge zu machen, hat mir der Sport sehr geholfen. Aber das Lernen, dass es an Schmerz und die Überwindung des Schmerzes braucht, um erfolgreich zu sein. Wenn du halt in einem Sport wie im Eisschnelllaufen erfolgreich sein musst, dann weißt du, dass du jeden Tag beim Training Schmerzen hast. Sonst kommst du nie in die Weltklasse. Und das hilft später auch im Berufsleben, auch wenn ich mir halt nicht draufstehe, dass ich jeden Tag Schmerzen habe. Aber zumindest weiß ich, wenn es hart auf hart ist, dann, oder geht, dann weiß ich auch, wie ich Dinge durchsetzen kann. Oder zumindest überlege ich es mir und fürchte mich nicht vor einer Diskussion, vor einem Disput, vor einem Konflikt. Auch das Dinge, die ich erst lernen musste. Auch mit einem sehr patriarchalischen Vater, sich da frei zu schwimmen und für sich selber zu stehen. So für mich war in der Jugend das gehassteste aller Worte, solange du deinen Fuß unter meinem Tisch hast, tust, was ich da sage. Und ich habe gesagt, und mit 30 habe ich meine erste Million. Das war mir so wichtig. Ich habe meinem Vater gesagt, du kannst mich gern haben, mit 30 habe ich meine erste Million und das will ich dir beweisen. Es hat ein paar Monate länger gedauert, aber es war so um die Zeit. Und es war für mich auch wichtig, mir das selber zu beweisen. Schilling übrigens damals noch. Also. Habe dann meine eigene Wohnung gekauft, mit meiner Frau bin ich jetzt 26 Jahre zusammen, die hat studiert. Die war übrigens ein ganz wichtiger Motor für mich. Die hat mich dazu gebracht, dass ich wirklich studiert habe und nicht nur Ski verkauft und Surfbretter verkauft und Basketballtourneen für amerikanische Colleges in Europa organisiert habe. Also ich habe viel getan, aber viele Jahre auch ohne wirkliches Ziel. Und irgendwann ist dieser Groschen gefallen. Und ich sage, ich muss konsequent an mir arbeiten, wenn ich erfolgreich sein will, weil so von selber kommt es nicht, von selber geht es nicht. Insbesondere, wenn man eine Einschränkung hat, geht es nicht von selber. Man muss sich diese Einschränkung stellen, man muss sich ein Ziel vor Augen führen und man muss an dem hart arbeiten. Und dann vielleicht noch eines lernen, Gläser halb voll zu sehen und nicht halb leer. Wenn ich halt ein Thema habe und es gelingen ja auch bei uns viele Projekte nicht, dann sage ich halt, okay, das geht jetzt so nicht, aber was können wir aus dem machen? Was lernen wir daraus? Wie können wir anders damit umgehen? Welche anderen Opportunities, welche anderen Chancen bietet uns die Tatsache, dass wir diesen einen Weg jetzt nicht gehen können? Und nicht in einer Krisendepression zu verfallen, dass es halt Dinge gerade nicht gehen. Ich war in Tirol beim Land, wurde dort in den Landesdienst aufgenommen, weil ich zum Landesrat für Personal gegangen bin und gesagt habe, ich habe eine Idee, damals war gerade der AKH-Skandal, wir brauchen nicht nur deutsche und Schweizer Berater im Spitals- und Gesundheitsbereich, bilden wir doch eigene Experten aus. Ich würde das gern machen, damals gab es noch keine Ausbildungen dafür. Ich sage, wenn Sie mir im Land Tirol die Möglichkeiten schaffen, dann verspreche ich Ihnen, dass ich hart dafür arbeiten werde. Mir ist das Vertrauen geschenkt worden, auch ein wichtiger Punkt in der Arbeitswelt, dass Arbeitgeber einem Menschen mit einer Behinderung das Vertrauen schenken. Ich weiß noch gut, meine Einstellungsuntersuchung, was ich nicht viel lesen konnte, das hat sich davor schon herumgesprochen gehabt. Dann hat man versucht, diesen Rot-Grün-Test zu machen und war nicht für mich aufgrund des Sehvermögens schon nicht möglich, diese grünen Punkte zu erkennen. Also hat das mit Rot-Grün-Schwäche nichts zu tun, ist jetzt aber nicht gesehen. Dann sagt er, sieht nichts, eine Rot-Grün-Schwäche hat er auch noch, aber zumindest hören tut er. Also trotzdem bin ich genommen worden. Ich habe auch meinen Job dort gemacht. Ich war dann Projektleiter für die Ausgliederung der TILAG, der Tiroler Landeskrankenanstaltengesellschaft. Also die Landesspitäler wurden in eine eigene GmbH überführt. Hatte auch das Glück, dass ich damals von meinem Landesrat in die ganze Welt geschickt wurde, um dort andere Projekte, so Best-Practice-Modelle zu sehen. Naja, und dann gab es die Ausgliederung und ich bin dann nicht dort in die Geschäftsleitung hinein, sondern nach Wien, wurde eingeladen, hier eine Firma mitzubegründen, die Humanomed. Habe dann einige Jahre später noch mit Partnern die Humanocare gegründet. Die Humanomed ist ein Unternehmen mit heute 120 Millionen Euro Umsatz, gehört den großen Versicherungen Unica, Städtische und Merkur. Und ich bin noch mit beteiligt als, glaube ich, letzter Einzelgesellschafter dort. Und die Humanocare, das ist eine Einrichtung, die Seniorenbetreuungseinrichtungen, Behinderteneinrichtungen führt, derzeit 11 an der Zahl in ganz Österreich. Und da übernehme ich jetzt gerade von einem Versicherer von der Wiener Städtischen die Mehrheitsanteile. Okay, danke. War jetzt der Hinweis, dass ich 20 Minuten beim Quatschen bin. wir machen in Summe etwas über 140 Millionen Euro Umsatz. Ich habe etwa 1600 Mitarbeiter im gesamten Unternehmensbereich. Wir sind, denke ich, in Österreich ein wichtiger Mitspieler in der Gesundheitsbranche. Ich selber bin noch Fachverbandsobmann der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich, also der quasi oberste gesetzliche Interessensvertreter für Gesundheitsbetriebe, Kliniken, Rehabs und so weiter. Aber es sind 17 Betriebe in meiner Gruppe, oder die ich eben mit Partnern oder für Partnern leiten darf. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft, einmal allein Geschäftsführer, und in der Humanocare habe ich zwei Geschäftsführungspartner, habe eine Vielzahl von Beteiligungen. Ja, und mache immer noch Sport und kann resümieren, ich bin mir sicher, dass ich ohne meine Behinderung das nicht erreicht hätte, was ich heute erreicht habe. Ich kann mich noch zurückerinnern, als ich damals studiert habe, da war so meine Vision, ich könnte es einmal schaffen, dass ich Filialleiter einer Bank wäre. In Innsbruck, Und auch da verdienst du so um die 70.000 Schilling, so 5.000 Euro war das damals. Und dachte, Mensch, das wäre super, wenn ich mir 5.000 Euro verdienen kann. Damit kann ich mir mal ein Häusl irgendwo bauen und das wird super. Also dann, deine Frau ist Ärztin, das, damit kannst du gut leben, da in Tirol ist auch nicht und so. Naja, und heute verdiene ich vielleicht 2-3 Euro mehr und oder so und lebe ein ganz anderes Leben, nämlich in wohl integriert in die Gesellschaft. Ich kann mir den Luxus leisten, bei vielen Veranstaltungen nicht teilnehmen zu müssen. Leiste mir auch gerne den Luxus, wie heute hier zu sein und mir die Zeit für ein Thema zu nehmen, das mir wichtig ist, nämlich die Integration von behinderten Menschen in die Umwelt und in das Arbeitsleben, und habe vor allem in diesem sich mehr befassen mit der eigenen und Behinderung, mit Behinderungen anderer Menschen, für mich irrsinnig viel gelernt. Und ich denke, dass es auch eine Chance ist für die Anführungszeichen Nichtbehinderten, in Zusammenarbeit mit uns oder in dem Sehen, wie Behinderten ihr Leben meistern können, für sich was zu gewinnen. Wenn ich heute sehe, wie meine Sportkollegen, die Querschnitte haben, früher Skirennläufer gewesen sind, heute mit 120 km/h in diesen Monocoques Skipisten runterfahren, in Sestriere sind wir bei den Paralympics die gleiche Piste gefahren, wie die Herren, die ihre Abfahrtsstrecke hatten, also auf dieser sehr schnellen Rennstrecke sind Bodie Miller, Meyer und Co. gefahren, in denen, ich glaube, wir sind 3 Wochen später gefahren. Zugegebenermaßen haben sie, ich glaube, auch Kanten, haben sie einfach die Kante weggenommen, weil da werden die Mono 40 bis 50 Meter gesprungen, und wenn die aufkommen, nach so einem Sprung zerreißt sie es, also der übersteht so einen Sprung nicht. Aber die Geschwindigkeiten sind auch 120 km/h, und es ist nicht mehr gerade wenig, und man sieht, mit welcher Lebensfreude diese sozusagen ihr Leben bewältigen. Die haben natürlich auch ihre Kompensationsmechanismen gefunden, um ihr Leben zu meistern. Aber das tun sie in einem hohen Maße mit großer Freude, mit einer irrsinnigen Zuversicht. Und ich glaube, das ist das, was wir auch oft weitergeben können, die Zuversicht, die wir haben. Jetzt sage ich einmal, nicht jeder von uns mit einer Behinderung schafft das. Und nicht jedem ist es auch gegeben, diese Zuversicht zu entwickeln. Aber vielen ist es gelungen, und ich glaube, es ist wichtig, auch Perspektiven zu schaffen. Was sind denn die Perspektiven, die wir brauchen? Erstens einmal den Abbau von Barrieren im Kopf. Bei uns wie bei den anderen. Vertrauen. Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung. Bessere Bildungschancen. Ein viel früheres Einsehen, dass jemand, der schwerst sehbehindert, blind ist, in einem Rollstuhl ist, die gleichen Chancen haben muss in der Berufswelt. Ich finde es super, dass heute in der Parallelklasse meiner ältesten Tochter ein Mädel gewesen ist mit einer Mehrfachbehinderung, die einen Assistenten dabei gehabt hat und somit ihre in der Wenzgassen die Mittelschule bestehen konnte. Wäre in meiner Zeit undenkbar gewesen. Aber das ist nicht nur ein Gewinn für das Mädel, das ist ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft, für die Schule dort. Weil sie lernen, mit Leuten mit anderen Bedürfnissen auf die einzugehen. Und ich denke, das schafft auch neue Potenziale in einer Gesellschaft, die wir frei machen müssen. Es muss heute klar sein, dass jemand mit einer Behinderung alles machen kann. Der kann Politiker werden, an obersten Funktionen, der kann Manager, Unternehmer werden, was sieht der Herr Handlow mit dem Handlow-Haus. Es gibt so viele gute Beispiele. Vorgestern war der Life Award in Innsbruck, die Auszeichnung für Menschen mit Handicap, die besondere Leistungen erbracht haben. Tolle Persönlichkeiten, die dort waren. Ein Adidas-Manager, sehr erfolgreicher mit dem Rollstuhl. Eine Frau im Rollstuhl, die mit 30 einen schweren Unfall hatte, einen Autounfall hatte und sich zum Ziel gesetzt hat, insbesondere Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl die Selbstverteidigung zu lehren und sich vor Missbrauch zu schützen. Hat, glaube ich, den dritten Dan in Karate, also schwarzen Gürtel Karate. Ist x-fache Professorin, unterrichtet selber, also Niederländerin. Oder die Frau Ten Berken, glaube ich, heißt sie, eine Blinde, die in Tibet Blindenschulen entwickelt hat. Und die mit einer Begeisterung über das spricht, was sie tut, gemeinsam mit ihrem Mann, um Menschen zu integrieren. Dass es beeindruckend ist für alle, die da im Landestheater mit dabei gesessen sind und die es geschafft hat, vom offiziellen China unter die 15 Ausländer gereiht zu werden, die am meisten vom Ausland für die chinesische Gesellschaft getan haben, weil sie die Brailleschrift ins Chinesische transformiert hat. Also ich denke, es gibt so viele Leuchtfiguren und Lichtgestalten mit Behinderungen, an denen wir uns durchaus aufrichten können. Und ich denke, wir können auch mit Selbstbewusstsein sagen, dass viele, die nach üblichen Kriterien als nicht behindert gelten, sich emotional mindestens so behindert sehen wie wir. Die sich in der Früh, wenn sie aufstehen, in den Spiegel schauen und sagen, sie, um Himmels Willen, ich hätte so gern glatte Haare wie die weiß und wer und ich habe so curly Hair. Oder mein Busen ist zu groß, zu klein oder da weiß und was oder meine Ohren stehen ab oder egal. Oder die emotional keine Freude empfinden können. Das sind Behinderungen im Leben. Nicht, ob ich jetzt einen Rollstuhl fahren muss oder nicht. Objektiv mag das schon richtig sein, ich werde halt manche Dinge mit dem Rollstuhl nicht schaffen. Aber wenn eine Gesellschaft zu weit ist, Barrieren, danke Frau Branies-Kastner, die sich darum ja auch sehr bemüht, wenn es uns gelingt, in einer Gesellschaft diese Barrieren, die objektiven Barrieren zu reduzieren und uns insbesondere gelingt, auch mit der Beschäftigung, auch mit dem heutigen Tag hier, mit diesem Event hier, den Menschen zu zeigen, dass die Barriere im Kopf wegkommen muss, dann wird es für die Menschen, die eine Behinderung tatsächlich haben, also eine, besondere Bedürfnisse haben, viel einfacher sein, ein ganz normales Mitglied einer Gesellschaft zu sein, in der Behinderung aller Orten da ist, bei manchen halt ersichtlicher als bei anderen. Und damit möchte ich eigentlich schließen, mit diesem Aufruf zum Wissen oder zum Vertrauen auf die eigenen Stärken, auf die eigenen Chancen und dass man selber sehr, sehr viel in die Hand nehmen kann. Man muss es sich selber wert sein. Danke.